also den Zusammenhang darstellen, in dem dieser Text auftritt. Es werden hier die Umstände beschrieben, die zur Zeit von Maharaj Yudhishthiras Regierung herrschten. Ich möchte euch eine Vorlesung geben, die euch sowohl tief im Mark, im Herzen erreichen soll und die euch zum Reflektieren bringen möchte. Ihr werdet sehen, dass dieser Text sehr wichtig dazu ist. Übersetzung. Während der Regierungszeit Maharaj Yudhishthiras sorgten die Wolken für genügend Regen und das Land brachte im Überfluss alle zum Leben notwendigen Dinge hervor. Die Kühe befeuchteten die Weidegründe mit Milch, so fröhlich waren sie, und so prall gefüllt war ihr Euter. Erläuterung. Land und Kühe bilden die Grundlage und den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung der Menschheit. Die menschliche Gesellschaft braucht Getreide, Früchte, Milch, Mineralien, Edelsteine, Baumwolle, Seide, Steine, Holz und so fort. Alle diese Dinge sind notwendig, um die materiellen Bedürfnisse des Körpers zu befriedigen. Ganz sicher benötigt man kein Fleisch und keinen Fisch oder eiserne Werkzeuge und Maschinen. Während der Weltherrschaft Maharaj Yudhishthiras fiel der Regen überall auf der Erde in regelmäßigen Abständen. Die Menschen haben keinen Einfluss auf den Regen. Der König des Himmels, Indradev, beherrscht den Regen und er ist ein Diener des Herrn. Wenn der König und das Volk unter seiner Regierung dem Herrn gehorsam sind, fällt der Regen regelmäßig und so kann das Land alle Arten von Nahrungsmitteln hervorbringen. Aber ein starker Sound, also. Regelmäßiger Regen hilft nicht nur, ausreichende Mengen an Getreide und Früchten zu erzeugen, sondern es entsteht auch eine Fülle wertvoller Steine und Perlen, wenn der Regen bei günstigen astronomischen Einflüssen niedergeht. Getreide und Gemüse können Mensch und Tier reichhaltig ernähren und die wohlgenährten Kühe geben genügend Milch, um den Menschen durch vitaminreiche Nahrung mit ausreichender Kraft und Energie zu versorgen. Wenn es genügend Milch, Getreide, Früchte, Baumwolle, Seide und Edelsteine gibt, wozu brauchen dann die Menschen für ihre wirtschaftliche Entwicklung Maschinen und Werkzeuge? Können Maschinen und Werkzeuge den Menschen und den Tieren Kraft und Energie schenken? Können Maschinen Getreide, Früchte, Milch oder Edelsteine und Seide herstellen? Genügen nicht Edelsteine und Seide und die Vielfalt der Gerichte, die sich mit Butterfett und Getreide oder Milch und Früchten zubereiten lassen, für ein reines, reiches und gesundes Leben? Wozu benötigen wir ein künstliches, luxuriöses Leben mit Kinos, Autos, Radios, Schlachthöfen und Hotels? Hat die moderne Zivilisation etwas Besonderes hervorgebracht? Anders. Hat die moderne Zivilisation etwas Besonderes? Das ist noch nicht richtig geschrieben in Deutsch. Hat die moderne Zivilisation etwas Besonderes? Hier steht es richtig. Hat die moderne Zivilisation etwas Besseres hervorgebracht? Ich habe besonders gelesen, aber das. Als die Hundementalität individueller und nationaler Streitigkeiten. Hat diese Zivilisation Gleichheit und Brüderlichkeit gefördert? Wenn sie den Launen eines bestimmten Menschen unterworfen, Tausende von Menschen in eine höllische Fabrik oder in den Krieg schickt. Oh, boah, das geht hier ganz schön zu Gerichte mit der modernen Zivilisation. Es heißt hier, dass die Kühe die Weidegründe mit Milch befeuchteten, weil ihre Euter prall gefüllt waren und sie ein glückliches Leben führten. Muss man sie also nicht beschützen und ihnen genügend Gras auf den Feldern zur Verfügung stellen, damit sie glücklich leben können? Warum sollten die Menschen für ihre selbstsüchtigen Zwecke Kühe töten? Warum kann der Mensch nicht mit Getreide, Früchten und Milch zufrieden sein, aus denen man Hunderttausende von wohlschmeckenden Speisen zubereiten kann? Warum gibt es überall auf der Welt Schlachthöfe, um unschuldige Tiere zu töten? Als Maharaj Parikshit, der Enkel Maharaj Yudhishthiras, einmal durch sein weites Königreich ritt, sah er einen schwarzen Mann, der eine Kuh zu töten versuchte. Der König nahm den Schlechter sogleich gefangen und bestrafte ihn gebührend. Sollte nicht ein König oder Staatsoberhaupt das Leben der armen Tiere schützen, die unfähig sind, sich selbst zu verteidigen? Ist das Menschlichkeit? Zählen nicht auch die Tiere zu den Bürgern unseres Landes? Warum ist es dann erlaubt, dass sie in organisierten Schlachthöfen umgebracht werden? Sind das die Zeichen von Gleichheit, Brüderlichkeit und Gewaltlosigkeit? Daher ist ein autokratischer Staat wie der Maharaj Yudhishthiras weit besser als die heutigen fortschrittlichen zivilisierten Regierungsformen wie die sogenannte Demokratie, in der Tiere getötet werden und einem Menschen, der geringer ist als ein Tier, erlaubt wird, einen anderen ebensolchen Menschen zum Staatsoberhaupt zu wählen. Wir sind alle Geschöpfe der Mutter Natur. In der Bhagavad Gita heißt es, dass der Herr selbst, der samengebende Vater und die materielle Natur, die Mutter aller Lebewesen in allen Formen ist. Daher verfügt die Mutter, die materielle Natur, durch die Gnade des allmächtigen Vaters Sri Krishnas über genügend Nahrung für Mensch und Tier. Der Mensch ist der ältere Bruder aller anderen Lebewesen. Der Mensch ist mit höherer Intelligenz begabt, damit er den Lauf der Natur und die Hinweise auf den allmächtigen Vater erkennen kann. Menschliche Zivilisation sollten von den Erzeugnissen der materiellen Natur abhängen und nicht auf künstliche Weise versuchen, wirtschaftliche Entwicklung zu betreiben und als Folge die Welt in ein Chaos künstlicher Habgier, Machtlust und Geldsucht zu verwandeln, nur um unnötigen Luxus und eine Art von Sinnbefriedigung zu genießen, die auch im Leben der Hunde und Schweine im Vordergrund steht. Ich glaube, wir merken hier Srila Prabhupads Grundsatzkritik an der materialistischen Zivilisation. Das entgeht, glaube ich, niemandem, der zuhört. Er sagt ja, dass diese Zivilisation eigentlich diesen Namen nicht verdient. Nicht? Und dass sie keinerlei Erfolgserlebnisse oder Erfolge geschaffen hat. Eine Atmosphäre der Gleichheit und Brüderlichkeit zu fördern, sondern eher genau das Gegenteil gemacht hat. Gewalt gegen Tiere und auch Gewalt gegen Menschen. Das ist eine Grundsatzkritik. Ich glaube, diese Grundsatzkritik ist wichtig für einen Devotee zu verstehen, denn sonst kann es sein, dass der Devotee Hoffnung in die Zivilisation setzt und vielleicht unbewusst an ihr partizipiert. Nicht? Wenn das nächste Mal sich materielle Wünsche in unserem Herzen regen, die uns in Richtung materielle Gesellschaft ziehen wollen, ist es gut, diese Grundsatzkritik in der Erinnerung zu haben. Es ist also nicht etwas, die materielle Gesellschaft, wo sich ein Devotee einfach, wie sagt man, arglos bedienen kann. Da sind wirklich inhärente Probleme in der Zivilisation vorhanden, die wahrscheinlich alles durchziehen, was dort gemacht wird. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gauvaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich bin zunächst einmal sehr froh, wieder im Kölner Tempel zu sein. Ein Tempel, der mich sehr fasziniert, was die Predigertätigkeit und auch die Möglichkeiten zum Predigen betreffen. Es tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen noch immer so behelfsmäßig sitze. Aber Montag gehe ich in die Klinik und dann wollen wir mal sehen, dass wir den Ischias einrenken können. Jetzt möchte ich mal sehen, Keshava, aber gibst du mir mal die Bhagavad Gita aufgeschlagen auf 29? Wir haben eben Prabhupads Grundsatzkritik an der materialistischen Zivilisation gehört. Trotzdem möchte ich heute eine Frage an diese an Prabhupads Position stellen. Dass die materielle Gesellschaft so ist, wie du sie beschrieben hast, Srila Prabhupada, das können wir nachvollziehen. Aber, Srila Prabhupada, was würdest du sagen zu der Frage, die viele Devotis bewegt? Nämlich, wir müssen uns ja auf irgendeine Weise erhalten, am Leben erhalten. Und die materialistische Zivilisation gibt Ausbildungsplätze, die einen vorbereiten auf eine Berufstätigkeit, die wiederum genügend Geld gibt. Nicht? Und die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist noch nicht so weit entwickelt, dass dort Arbeitsplätze gegeben werden können. Es gibt nur Serviceplätze. Das heißt, Orte, wo man sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen kann, ohne Erwartung eines Returns. Es gibt ganz wenige hier und da sporadisch auftretende Möglichkeiten. Wir in Goloka Dham überlegen uns wirklich Tag und Nacht, wie wir es schaffen können, ein soziales Netz zu erschaffen, in dem Devotees etwas tun und etwas zurückkriegen. Aber das ist alles in einem Pionierstadium. So, für einen spirituellen Menschen, besonders wenn er in den Grihastha Ashram eintritt, stellt sich irgendwann einmal die Frage nach dem Lebensunterhalt. Wie soll der bestreitet werden? Ich möchte jetzt gerne im ersten Teil meiner Vorlesung eine rein spirituelle Dimension aufzeigen und möchte dann im zweiten Teil der Vorlesung versuchen, diese spirituelle Dimension, sagen wir mal, in Bezug zu der spirituellen Reife der meisten Devotees stellen. Das heißt, dem Level oder der Ebene, die sie schon erreicht haben in ihrer Spiritualität. In der Bhagavad Gita wird die Diskussion um den Lebensunterhalt sehr einfach, aber gleichzeitig sehr, sehr spirituell gelöst, würde ich mal sagen. Es gibt einen Shloka im 9. Kapitel, Text 22. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate Tesham nitya biyuktanam yoga kshemam vaham yaham. Denjenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte, was sie haben. In der Erläuterung zu diesem Text erklärt Srila Vishwanath Chakravarti fängt eine interessante Diskussion an. Krishna gebraucht im Sanskrit das Wort Vahami und nicht das Sanskrit-Wort Karomi. Vahami bedeutet so viel, ich gebe den Devotees, was sie brauchen und ich erhalte, was sie haben. Karomi würde bedeuten, ich arrangiere das, dass das irgendwie erledigt wird. Karomi. Vahami, dieses Verb, zeigt also eine persönliche Involvierung ein, während eine ganz persönliche Fürsorge für die Devotees, während das andere Wort, was man gebrauchen könnte, Karomi, ich arrangiere, eine größere Distanz anzeigt. Ne? Wenn ich zum Beispiel persönlich etwas für Gaurahari tue, ist da ein Unterschied, als wenn ich Sadanandi sage, sie soll in der Schülerkonferenz eine Anschalte schalten, aus der hervorgeht, dass also irgendwie ein paar Socken für Gaurahari arrangieren müssten, weil er zu wenig Socken hat. So, das ist ein Unterschied. Wenn ich persönlich vielleicht meine eigenen Socken ihm gebe, und ich sage, in diesem einen Fall lösen wir das Gesetz des Hari Bhakti Vilas, dass der Schüler nichts tragen darf, was der Guru getragen hat an den Füßen und an den Beinen. Hä? Das ist hier aufgehoben. So, da ist ein Unterschied. Lass uns ganz kurz nur mit unserem Intellekt versuchen, da reinzugehen in diesen Unterschied. Vishwanath Chakravarti Thakur drückt es so aus. Ich trage ganz persönlich die Last, die Körper meiner Devotees zu erhalten, genauso wie ein Haushälter die Last trägt, seine Frau, seine Söhne und andere Familienmitglieder zu erhalten. Ihr Yoga, das heißt Fortschritt im Leben, und ihr Kshema, das heißt ihr Lebensunterhalt, sind nicht das Ergebnis ihres eigenen Karmas, wie es bei gewöhnlichen Menschen der Fall ist. Nun, könnte man sagen, ja, was sind dann das für die Devotees, die zu dir gehen, Krishna, dem man eigentlich dienen soll, und von dir bedient werden, mit ihrem Lebensunterhalt. Also ganz praktische Dinge, Socken, Reis, Ghee, Milch und so weiter. Was sind das für die Devotees? Diese Frage machen wir stellen. Und Krishna stellt sich dieser Fragestellung. Er sagt, es wäre inkorrekt zu sagen, Hare Krishna, es wäre inkorrekt zu sagen, dass die Bhaktas keine Liebe für mich haben, weil sie mir die Verantwortung für ihren Lebensunterhalt einfach in die Schuhe schieben. Ganz absichtlich und ganz bewusst und aus eigenen freien Stücken akzeptiere ich die Verantwortung für meine Devotees, obwohl sie mir gar nicht diese Verantwortung anvertrauen wollen. Die wollen mir das gar nicht übergeben. Für meine Devotees zu sorgen, ist für mich überhaupt keine Last. Denn ich bin in der Lage, Universen zu schaffen, einfach nur, wenn ich es will. Also diese paar Kleinigkeiten sind für Krishna kein Problem, nicht? Die der Devotee braucht. Und dann schließt er das ab, Krishna. Ich bin so angehaftet an meine Bhaktas, dass es mir eine Freude ist, sie zu erhalten. Genauso wie es für einen Mann eine Freude ist, eine angenehme Frau zu erhalten. eine Zanktippe, das ist was anderes. Aber wenn es eine angenehme Frau ist mit lieben Worten und so, dann ja klar kriegt die Frau alles. So. Ein Beispiel für die Votis, wo Krishna das sehr eindeutig zeigt, wie es ihm ein eigenes Bedürfnis ist, obwohl die Devotis das gar nicht wollen, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen oder für sie einfach da zu sein, wie ein Familienvater für seine Familienangehörigen, sind die Pandavas. Es wird im Nektar der Hingabe zitiert. Krishna war bereit, der Wagenlenker Arjunas zu werden. Der brauchte also einen schnellen Wagenlenker. Krishna sagte, das mache ich. Er war der Ratgeber, der persönliche Freund und manchmal ging er auch auf Botengänge. Ne, indem er für die Sache der Pandavas eine Botschaft übertrug. Was tat er noch? Manchmal war er sogar der Bodyguard der Pandavas. Yes. Krishna schuf auch für die Pandavas Lebensumstände, die beachtlich sind. Hört euch das mal bitte an hier aus diesem Text. Hier gibt es noch weitere Texte. Während der Regierungszeit Maharaj Yudhisthiras sorgten die Wolken für genügend Regen und das Land brachte im Überfluss alle zum Leben notwendigen Dinge hervor. Die Kühe befeuchteten die Weidegründe mit Milch, so fröhlich waren sie und so prall gefüllt waren ihre Eutern. Krishna hat auch die Flüsse und Meere beauftragt. Die Flüsse, Meere, Hügel, Berge, Wälder, Sträucher und auch wirksame Heilkräuter entrichteten dem König zu jeder Jahreszeit ihre Abgaben in Überfülle. Das heißt also, was kommt aus den Meeren hervor? Perlen, die werden geschaffen, also die Austern schaffen, sorgen für Perlen. Flüsse, die erzeugen Mineralien, deswegen sind Flüsse sehr wichtig in der Felderbestellung, die überschwemmen die Felder zu bestimmten Zeiten, beziehungsweise ihr Wasser wird auf die Felder geleitet, was dann wieder dafür sorgt, dass die Nahrungsmittel nicht durch Spirulina ergänzt werden müssen, sondern da ist genügend Mineralien sind da. Hügel, Berge, Wälder und auch die Heilkräuter, finde ich sehr wichtig, hatten ihre Potency. Heutzutage, wenn du ayurvedische Medizin nimmst, ist es sehr fraglich, ob sie noch genauso wirkt, wie es in den Schriften angegeben wirkt, weil eben die Kraft nicht mehr da ist. Aber Krishna sorgte wirklich für den Unterhalt der Pandavas. Die Natur produzierte aus in Hülle und Fülle. Es ist nicht nur, dass Krishna das so sagt in der Bhagavad Gita. Krishna hat persönlich sich um die Pandavas gekümmert, nämlich indem er der Wagenlenker wurde und all diese Funktionen übernahm. Und er hat auch die Natur, die ja unter seiner Führung arbeitet, beauftragt. Das war mehr so wie ein Arrangement, vielleicht mehr wie Karomi, ich arrangiere. In Sri Chaitanya Mahaprabhus Lehre finden wir auch sehr deutlich aufgeführt, dass Krishna für seine Devotees sich kümmert, um seine Devotees kümmert. Chaitanya Mahaprabhu, müsst ihr verstanden, wurde regelmäßig von den Grihastas zum Mittagsprasadam eingeladen. Es war also die Aufgabe von Swarup Damodar Goswami, dann auszusortieren und die Einladung dann so zu arrangieren. Er war eigentlich jeden Monat, also jeden Tag im Monat bei einem anderen Grihastha eingeladen. Diejenigen von euch, die Grihastas sind, möchte ich inspirieren, ladet euch immer wieder mal Devotees ein und Wichtig ist, dass sie euch besuchen kommen in eurem Lebensumständen und Lebensquartieren und dann beköstigt sie. Das macht das Haus ganz, das bringt eine ganz andere Ausstrahlung in das Haus hinein. So, eines Tages verkündete Chaitanya Mahaprabhu nun in Bezug auf diese Einladung, dass er nur bei jemandem essen wollte, der eine Leck hatte. Leck ist so viel wie 100.000. In unserer heutigen Zivilisation, auf uns heute umgerechnet, würde es bedeuten, Lord Chaitanya sagt, er geht nur zu jemandem, der eine Million hat. Als die Brahmanas das hörten, weinten sie verzweifelte Tränen, denn sie waren arm. 100.000. Vielleicht. Also die Brahmanas lebten sehr, sehr bescheiden. Und sie gingen zu Mahaprabhu und sagten, Mahaprabhu, keiner von uns ist ein Hunderttausender. Also wie ein Millionär, nicht? Ein Hunderttausendär. Wir sind arm. Da lachte Lord Chaitanya und sagte, materieller Reichtum ist nicht wirklicher Reichtum. Was ich damit meine, ist Reichtum in der Bhakti. Der sagte, wenn ein König keine Bhakti hat, ist er arm. Wenn aber ein armer Mann Bhakti hat, ist er reich. Sagten die Brahmanas, aber was meinst du denn mit 100.000 genau? Warum hast du 100.000 gesagt? Das ist eine spezifische Zahl. Daraufhin antwortete Chaitanya Mahaprabhu, mit 100.000 meine ich 100.000 heilige Namen. Umgerechnet 64 Runden. Nur dort, wo jemand 64 Runden chantet, dort werde ich einkehren und Prasadam essen. 64 Runden am Tag. Daraufhin sagten die Brahmanas, 64 Runden am Tag, da braucht man 8 Stunden für. Was, wie sollen wir denn unseren Lebensunterhalt bestreiten? 8 Stunden Chanten am Tag. Jetzt warten wir noch auf unsere. Schön. Ja, nein, das ist gut, wenn die Kinder so gewöhnt werden an das. Stellt euch mal vor, hier im Gonitai-Tempel Köln, wenn wir Gonitai essen nur, wenn die Mitglieder 64 Runden chanten. Das ist ja, was es bedeutet. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat das so erlassen. Er hat gesagt in seinen Mats, man soll nur jemand, der 64 Runden am Tag chantet, darf überhaupt im Tempel bleiben. Da hat er gesagt, wer nicht 64 Runden chantet, wird sicherlich im Geiste materielle Anhaftung entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Anhaftung. Die sind manchmal doch da. Ne? Weil der Geist nicht richtig durchklungen ist und spiritualisiert wurde. So, wer nicht 64 Runden chantete, war konnte er sich woanders ansiedeln, aber nicht im Tempel. Weil Goranga musste uns hungern. Das war die Logik. Es ist nur, wo 100.000 sind. So, die Brahmanas dachten über Lord Chaitanyas Worte nach. Bedeutet ja, dass sie ein ganz anderes, neues Leben führen müssen. Ich meine, wenn du dich entscheidest, 64 Runden zu chanten, hat das wirkliche Schlussfolgerungen auf dein Leben. Da wirst du nicht mehr so weiterleben können, wie jetzt, weil einfach die Zeit anders eingeteilt werden muss. Und weil sie Vertrauen hatten in Chaitanya Mahaprabhu, sagten sie zu Chaitanya Mahaprabhu, gut, dann werden wir deinen Anweisungen folgen und 100.000 werden. Also 100.000 näher werden. Wie gesagt, Millionär, 100.000 näher. Das gibt's noch nicht in der deutschen Sprache, aber kann man ja schaffen. Wir werden ein 100.000 näher werden. Ja, und Lord Chaitanya lächelte zufrieden und er sagte, jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, hat ein glücksverheißendes Leben. Ich werde immer hinter ihm stehen und für ihn sorgen. Wir finden also hier in Mahaprabhus Zeit auch eine Unterweisung, wo Mahaprabhu sagt, er setzt sich für seine Devotees ein. Was ist nun mit uns? Was soll der erste Teil der Vorlesung in uns bewirken? Ist es eine Aufforderung, zu versuchen, 64 Runden am Tag zu chanten? Macht man Fragen, nicht? Oder worum geht es im ersten Teil dieser Vorlesung? Es geht darum, ein spirituelles Prinzip zu verdeutlichen, dass jemand, der, sagen wir mal, Nitya-Yuktanam wird, Nitya-Biyuktanam, versorgt werden. Was heißt Nitya-Biyuktanam? Prabhupada übersetzt das mit in Hingabe gefestigt. Jemand, der in Hingabe gefestigt ist, wird von Krishna versorgt. Yukta heißt auch so viel in Sanskrit wie verbunden. Immer Nitya Yuktanam heißt also immer mit Krishna verbunden zu sein. Es ist für uns vielleicht nicht immer der Fall, dass wir immer mit Krishna verbunden sind, weil wir in unserer spirituellen Reifung noch nicht so weit sind und so viel Pläne und Gedanken und Wünsche haben, dass wir nicht sagen können, wir sind immer mit Krishnas Plänen und Wünschen verbunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist eine sehr realistische Einschätzung der eigenen Spiritualität und des eigenen Vertrauens. Etwas in uns will das sehr stark und wir sind begeistert, wenn wir hören, wenn Krishna sagt, also ich will für meine Familienangehörigen sorgen. Aber etwas in uns sträubt sich noch dagegen und ist einfach noch nicht bereit, diesen Vertrauenssprung zu machen. Ich glaube, es ist gut, diese Situation, das auch zu akzeptieren. In der Spiritualität Indiens wird immer gerne das Beispiel von einem Brahmana erzählt, der nicht immer mit Krishna verbunden war. Dieser Brahmana hatte jeden Tag die Bhagavad Gita gelesen und einen Kommentar verfasst. Und als er zu diesem Vers kam, da hatte er Zweifel. Er dachte, das Wort Vahami, ich gebe persönlich meinen Devotees, was sie brauchen, das kann einfach nicht stimmen. Denn ich bin auch der Devotee Krishnas und ich bin so arm, mäusearm. Nicht? Der war so arm, dass er mit seiner Frau nur ein Dhoti hatte. Wenn er ausging, zog er ein Dhoti an und bekleidete sich. Und wenn seine Frau etwas draußen vor dem Haus machte, dann nahm sie den Dhoti und hat da, man kann das ja kreativ so um sich wickeln, nicht? Und war dann gut bekleidet. Und sonst trug sie halt was sehr Einfaches, ein zerschlissenes Gewand. Oder er trug das. Das kann nicht sein, sagte er. Höchstens kann es sein, dass Krishna ein bisschen verspätet für seine Devotees sorgt und so Karomi macht, Arrangierungen, die manchmal nicht hinhauen. Und er strich also mit einem roten Strich das Wort Vahami, ich gebe persönlich aus, weil er hatte einfach Zweifel da drin. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch manchmal diese Zweifel habt. Sorgt Krishna für mich, ja oder nein? Warum geht's mir denn so schlecht sonst und ich habe Husten? So könnte man sagen. So, er ging dann los, der Brahmana, nach seiner Arbeit mit den Schriften, um ein bisschen um Almosen zu bitten. Aber an diesem Tag war irgendwie ein blöder Tag. Jeder gab ihm irgendwelche Entschuldigungen statt Almosen. Also bei uns ist gerade ein Todesfall in der Familie und wir bereiten uns auf ein Fest vor, ja, sagte der andere Haushalt. Unsere Tochter muss verheiratet werden. Und wir müssen alles hier zusammenkratzen, um ihr ein entsprechendes Mitgift geben zu können. So bekam er also nur Absagen. Zwischenzeitlich nun
kam ein wunderschöner Jüngling bei ihm zu Hause vorbei mit einer gewaltigen Fuhre. Also Fuhre ist, was man fährt, mit einer gewaltigen Arrangierung von Prasadam. Da war Reis da, da waren Früchte da. Es war noch nicht gekocht, ich muss sagen, Boga, also den Zutaten zu einem großen Gericht, und stellte es ab. Die Frau sagte, wer bist du? Ich bin ein Schüler von deinem Mann. Ihr seid ja heute hungrig, er hat mich hierher geschickt. Sagte die Frau, ich kenne dich aber gar nicht. Du kennst mich schon, dein Mann auch. Und dann kehrte der Junge um und hatte auf dem Rücken riesenblutige Striemen. Was denn das? Fragte die Frau. Also dein Mann hat mich geschlagen, und bis das Blut kam und es rot wurde. Was? Sagte man. Die Frau, ist mein Mann so grausam? Ja, ich war anscheinend nicht schnell genug für ihn. Dann bleib doch hier. Hey, sagte der Junge, ich kann jetzt leider nicht warten. Was? Man muss positiv ans Leben rangehen. Ja, so hin und her wackeln, das soll gut sein, habe ich gehört. Wie heißt das kleine Mädchen? Padmavati. Super. Padmavati, du musst dich einfach ein bisschen üben, jetzt ein bisschen zu sein. Das schaffst du. Dann einfach den Geist ein bisschen fixieren. Das ist nicht so einfach, oder? Gut, so. Ich möchte weitermachen. Bitte versucht, euch jedenfalls zu fixieren. Ihr seid nicht so jung wie Padmavati. Es ist so, dass ihr kennt, glaube ich, die Geschichte. Ich will sie deswegen verkürzen. Der Junge sagte also, er würde nicht gerne warten zu Hause, ihm sei das einfach zu unsicher, was, wenn der Mann wieder zurückkommt und wieder prügelt, und er hat sich schnell verabschiedet. So, als der Mann zurückkam, sah er, dass seine Frau protestierend über dem Teller saß und ihr Mahl zu sich nahm. Die Frau sollte dem Mann in einem vedischen gesellschaftlichen Kontext erst auftragen und dann essen, aber die Frau aß also selber vorher vor dem Mann. Und der Mann fragte sich, was ist los mit dir? Und sie sagte, du bist grausam. Der Junge, der kam und persönlich die Speise für uns hierher brachte, diesen Jungen, der dein Wohltäter und Gönner ist, hast du geschlagen. Oh, sagte der Brahmin. Oh no, Krishna, Gopinath, Mukunda, stürzte sich zur Gita, und da sah er, dass die Korrektur, die er angebracht hatte, mit rotem Stift, wo er sagte, das kann nicht sein, dass Krishna persönlich Kshemami, also sorgt für Navahami. Das Wort Vahami kann nicht sein, ich persönlich sorge. Das muss Kshemami sein. Ich arrangiere das manchmal ein bisschen verspätet. Das sah korrigiert aus. Da hatte jemand hingeschrieben, Vahami, ich persönlich trage, was meine Devotees sorgen. Das macht Krishna nicht jeden Tag bei uns zum Beispiel. Dass Krishna in unserem Leben erscheint, wenn wir mal wieder unsere kleine Freizeit vom Krishna-Bewusstsein anmelden bei Krishna. Jetzt musst du mal beide Augen zudrücken. Jetzt mache ich mal meine kleinen Zerstreuungsmanöver, dann kommt nicht plötzlich Krishna an und sagt, hier bin ich und ich gebe dir einen besseren Film oder ein besseres Erlebnis oder ein besseres, was weiß ich. Aber diese Dinge in den Schriften sind da, um uns grundsätzlich zu überzeugen davon, dass Krishna ein Interesse hat, für seine Devotees persönlich zu sorgen. Er erwartet allerdings Nityabhiyoktanam, dass sie mit ihm verbunden sind. Im Sharanagati gibt es das Wort Vishwasa Palana. Palana heißt erhalten und Vishwasa heißt Vertrauen. Es gibt 6 Symptome der Hingabe und ein Symptom ist, dass der Devotee festes Vertrauen darin hat, dass Krishna für ihn sorgt. Dann, wenn dieses feste Vertrauen da ist, und man könnte die kleine Silbe nur noch dazu fügen, also nur dann, wenn der Devotee festes Vertrauen hat in Krishna, dann kommt Krishna auch zu seiner Hilfe. Wenn dieses Vertrauen noch nicht vorhanden ist, einfach weil der Devotee einfach noch nicht so viel spirituelle Reife entwickelt hat in seinem Leben, sollte der Devotee sich darüber bewusst werden und sich ernsthaft die Frage stellen, wie und woher kommt dieses Vertrauen in Krishna? Wie kann das wachsen in meinem Leben? Denn wir wissen selber, das ist so ein Problem. Wenn man nicht so hingegeben ist, dann muss man für sich selber sorgen und hat diesen ganzen Schwanz von Arrangierungen da und muss, wie man spricht ja mit Haushältern, auch diese Frustration immer erleiden, dass das so schwierig ist heutzutage, um den Lebensunterhalt zu sorgen. Heutzutage kannst du nicht mehr so schnips rausgehen und da hast du $50 in der Hand, nicht? Oder du kannst nicht nur immer schnell mal ein bisschen Bücher verteilen, tschum tschum nebenbei und plötzlich ist die Kasse voll. Das ist nicht mehr so einfach, nicht? Oder wie Berufstätige gehasst das beschreiben immer sie. Man muss wirklich strackeln im Berufsleben. Strackeln heißt sich abkämpfen. Und man hat dann diese ganze schlechte Gemeinschaft mit den Leuten, die einem auf den Arbeitsplatz neidisch sind und so weiter. Es gibt einen interessanten Ausspruch in so der volkstümlichen Spiritualität Indiens, die sagt, wenn du an Krishna denkst, ist Krishna bei all deinen Tätigkeiten dabei. Wenn du aber an etwas anderes denkst, geht Krishna zu seinem heiligen Darm zurück, nach Vrindavan oder Dwaraka und ist nicht mit dir. So in diesem Sinne, natürlich ist Krishna immer da, aber so in dem versorgenden Sinne. Eine gute Methode, das Vertrauen in Krishna zu vergrößern, so dass man schließlich zu diesem Stufe der Ananya Bhakti kommt. Ananya Bhakti heißt ausschließlichen Bhakti und ausschließlichen Hingabe, wo man wirklich nur Krishna noch will. Das ist täglich über Krishna zu hören und zu chanten. Srila Rupa Goswami zitiert in seinem Werk Padyavali, dem Poeten Kaviratna. Jemand, der täglich die Herrlichkeiten von Yashodas Sohn besingt, die so kühlend sind wie das Sandelholz und der Kampfer, wird nicht in Schwierigkeiten versetzt von den schlechten Tagen des Kali-Yugas. Für solch einen Devoti, wird bei jedem Schritt, den er tut, mit einem Schauer des süßesten Nektars übergossen. Also wer täglich über die Herrlichkeiten von Yashodas Sohn singt. Jayananda Yashoda Dulal Girivaranadi Gopal. Umgesetzt auf unsere etwas unpoetische deutsche Begriffswelt bedeutet das, dass wir täglich im Bhagavatam hören und durch das Hören im Bhagavatam unser Vertrauen in Krishna vergrößern. Ich finde, es ist wichtig, dass wir als Devotees realistisch sehen, wo wir sind und nicht etwa traurig sind darüber, sondern wir befinden uns auf einer Lebensreise. Und genauso wie auf einer Reise verschiedene Stationen da sind, so sind wir auch auf verschiedenen Stationen. Wenn du in Goloka Dham losfährst und nach Köln fahren möchtest und du bist dann bei Hermeskall, Hermeskeil, dann brauchst du nicht traurig zu sein. Ich bin ja erst in Hermeskeil. Ich bin noch nicht in der Nähe von Koblenz. Fährt man über Koblenz? Oder? Nee, oder? Wo fährt man denn vorbei? Hanebüchen, glaube ich. Ne? Bonn-Beuel. Wir fahren immer bei St. Augustin vorbei, auf alle Fälle. Ich bin noch nicht in St. Augustin. No, du weißt aber, ich bin auf einer Reise, ich bin auf einer bestimmten Station. Bin jetzt bei Hermeskeil angekommen. Wenn ich so weitermache, komme ich schon noch nach St. Augustin. Das liegt ungefähr, glaube ich, 35 Kilometer höchstens von hier entfernt. Es ist wichtig, dass man weiß, auf welcher Stufe im hingebungsvollen Dienst man ist, dass man dann die Dinge tut, die auf dieser Stufe der entsprechende realistische Sadhan sind. Maximino Thakur beschreibt, dass die meisten von uns sich in einer Vanashram-Situation eingliedern sollten. Denn von da ist es möglich, etwas zu tun. Prabhupada beschreibt, sagt sehr viel über diese Vanashram-Situation. Er sagt zum Beispiel, dass es wichtig ist, entsprechend seiner Fähigkeit, sich im hingebungsvollen Dienst einzusetzen. Deswegen ist für manche sicherlich etwas okay, was für einen anderen Devotee, der schon reifer ist im spirituellen Leben, als etwas angesehen wird, wo er sagt, naja, das sind halt, ist halt Hermeskeil und noch nicht St. Augustin. Das ist ganz natürlich und wir sollten die Güte und die Reife untereinander aufweisen, auch unsere Mitgliedern, die noch bei Hermeskeil sind auf ihrer Entwicklung, nicht das vorzuenthalten, sondern ihnen Mut zu machen, weiterhin auf der Strecke zu bleiben, die sie nach St. Augustin und schließlich nach Kremberg. Kremberg heißt es hier, glaube ich. Kremberg führt. Und wir sollten für uns auch wissen, wo bin ich denn eigentlich in meinem hingebungsvollen Dienst? Wo bin ich mit meinem Shraddha, mit meinem Vertrauen? Und wie beschäftige ich mich authentisch in meinem Dienst? Denn was unterdrücken, das ist auch sehr schwierig, wenn man nicht den Geschmack hat. Das gibt psychologische Schwierigkeiten und führt zu Unaufrichtigkeit im Denken und im Handeln. Ich muss einfach sehen, wo ich bin. Yes. Für die meisten Devotees ist es sehr wichtig, über einen Schloka in ihrem Leben zu meditieren. Dieser Schloka heißt Tatenukampam susamikshamana bunyanaivatmakritam vipakam ritvakvapurbhir vidadan namaste sajivita muktipade sadayabhag. Sehr schöner Vers. Prabhupada sagt, dieser Vers hilft einem Devotee, Eigenverantwortung im Leben zu übernehmen. Er sagt, jemand, der durch sein Leben hindurch geht und weiß, dass das, was auf ihn zukommt, durch sein eigenes Tun, sein eigenes Karma verursacht worden ist und der weiterhin in seinem Leben mit Körper, Geist und Seele mir dient, er wird ein geeigneter Kandidat, um Befreiung zu erlangen. Geeigneter Kandidat heißt, er qualifiziert sich für etwas, was in der Zukunft kommt. Ein Kandidat für Befreiung zu erlangen, etwas. So in der Situation sollen wir sehen, was in unserem Leben geschieht, ist durch meine eigenen Tätigkeiten verursacht worden. Wir sollten nicht, wie so oft und so gemacht wird, mit dem Finger auf andere zeigen. Ein besonders gerne Zeigeobjekt der Hare Krishna Leute ist die ISKCON. Ah, die ISKCON hat mich so enttäuscht. Was immer vorkommt im Leben, ist tatsächlich verursacht durch einen selber. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass wir Missstände so belassen sollen, die da sind. Wir müssen uns bemühen, die ISKCON so gut wie möglich zu gestalten, aber wir sollten auch verstehen, dass was immer uns geschieht, ist durchs eigene Dinge gekommen. Es gibt durch eigenes Karma gekommen. Dass wir, wenn es nicht durch die ISKCON gereicht werden, uns gereicht hätte, wenn die ISKCON uns nicht unser Karma serviert hätte, hätte es die Barmenia getan. Barmenia Krankenversorgung, da kommen manchmal Unglücksfälle. Mich hat zum Beispiel die ISKCON nie geschädigt, sondern nur das Hospital. Das Hospital, da habe ich so viel schlechtes Karma gekriegt. Die haben mich operiert und haben mich dann zugemacht, obwohl die eine wichtige Arterie von bei der Operation angeritzt worden war. Also die ISKCON hat mich nicht geschädigt, aber das Hospital. Der Chefchirurg Bauer. Aber das hätte auch die ISKCON tun können. Also das ist hier, weil es mein Karma war. Es hat weder Chefchirurg Bauer noch ISKCON gemacht, sondern ich selber habe mir das zugefügt durch mein schlechtes Tun. Hare Krishna. Ja, gut. Worum geht es mir in diesem Schlokka? Mir geht es darum, euch Mut zu machen, liebe Devotees. Krishna ist bereit, für uns zu sorgen. Jetzt brauchen wir nur noch bereit zu werden, uns ihm anzuvertrauen. Und das kommt durch einen langsamen Prozess der Reife. Wir sind auf dem richtigen Wege, dem Weg in ein schönes, erfülltes, spirituelles Leben. Und wir werden bestimmt jeder für sich in seiner Lebensreise dorthin kommen. Dies ist also eine idealistische Vorlesung in erster Linie. Und in zweiter Linie hat sie ein praktischen Lebenstipp, nicht? Sich dort anzusiedeln, wo man ist und hingebungsvolles Dienen zu praktizieren, während man gleichzeitig vielleicht noch diese und jene Arrangierung macht in seinem Leben. Für uns als Tempelgemeinde ist es sehr wichtig, unseren Haushältern Möglichkeiten aufzuzeigen, den Lebensunterhalt auf spirituelle Art und Weise zu bestreiten. Und ich glaube, dass hier viele Ideen sind. Ich sprach mit Johann, der hat schöne Ideen. Vielleicht wollt ihr nochmal mit Johann sprechen, die entsprechenden Devotees. Er möchte ein Restaurant auf dem Dorf arrangieren. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, denn auf dem Dorf sind nicht immer so viele Leute da wie in einer Stadt. Gut. Schön. Na, aber ich merke gerade, Jörn hat das sehr genau ausgerechnet. Da kommen jeden Tag 100 Studenten vorbei auf dem Dorf. Das ist ein ist dann Einzugsgebiet für Studenten, für Schüler. Und insofern kann es doch gehen. Sorry, ich hatte das. Anyway, das ist auch nicht der Teil, gehört nicht zur Vorlesung. So, sind hierzu jetzt einige Fragen. Antwortsuchende Fragen. Chaitanya Lila. Die völlig hingegebene Chaitanya Lila. Ja. Wo man gerade ist in der Entwicklung. Aha. Bhaktivinod Thakur hat die Frage erhoben, woran weiß man, ob man Krishna hingegeben ist? Ich habe das gerade vorgestern gelesen. Jiva Goswami erhebt diese Frage. Und ich möchte jetzt ganz scharf nachdenken, Chaitanya Lila, weil du fragst und ein sehr hingegebener Devotee ist, bin ich sehr bemüht, die richtige Antwort zu kriegen. sofort. Sie liegt ja. Es gibt zwei Möglichkeiten zu sehen, ob man ein völlig hingegebener Devotee ist. Die erste Möglichkeit ist, du schaust, ob in deinem Herzen noch Ideen sind für andere Zuflucht als Krishna. Ich glaube, das kennen wir alle. Als Frau denkt man an eine Hochzeitsverbindung, die ideal ist und im Himmel geschlossen ist und auf Erden abgeholt ist. Und als Mann denkt man an verschiedene Zerstreuungen. Männer sind oft sehr oberflächlich. Und so. Ja. Also du stellst dir die Frage, ist noch andere Zuflucht da? Das ist die erste. Ist in deinem Denken noch das Verständnis von anderen Zuflucht? Dann gibt es die zweite Möglichkeit für einen hingegebenen Devotee. Und ich glaube, das ist sehr realistisch für jemanden. Der Devotee weiß, ich habe noch Anhaftung und denkt noch an verschiedene Zufluchtsachen, die mich über Wasser halten, wie man in Deutschland sagt. Aber aus gutem Vertrauen, aus vielleicht Piety, Frömmigkeit, beschließt er, diese anderen Zufluchtssachen aufzugeben und bei Krishna Zuflucht zu suchen. Diese beiden Dinge, diese beiden Möglichkeiten entscheiden, ob du Hingabe hast. Ganz, also diese, wir reden jetzt von ziemlich Ananya Bhakti, ausschließlicher Hingabe. Ist dir bestimmt schon aufgefallen. Habe ich in meinem Geist noch das Verständnis, dass es andere Zufluchtsbereiche gibt, die mich, oder, sagt Jiva Goswami, oder weiß ich, dass, ich habe diese anderen Vorstellungen, aber ich gebe die auf für Krishna. Das sind zwei Arten der hingegebenen Devotees. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns über die, das sind alles sehr hohe Standards. Manchmal befürchte ich, dass wenn wir in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein diese hohen Standards behandeln, dass die Devotees traurig und missmutig werden, weil sie das als eine, weil sie denken, ach, ich bin nicht so weit. Lasst uns niemals so denken, ich bin auch nicht so weit. Wir sollten wissen, das ist das Erhabene des Bhakti-Yogas. Das ist etwas, was wir anstreben, wo wir hingehen wollen. Und ich glaube, uns wird sofort dann auch klar, dass Krishna-Bewusstsein nicht eine billige Sache ist, sondern eine auch unglaublich vielschichtige und nicht etwas Primitives, eine primitive Theologie, sondern wirklich durchdacht. Und dann, ich weiß, du willst eine sehr einfache Antwort haben, also eine sehr praktische Antwort, nicht einfache. Du kannst einfach, ich würde dir einfach empfehlen, dein Leben so ein bisschen zu studieren. Und ist ja klar, du willst dich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und du siehst dann einfach, was sind denn da verschiedene Bedürfnisse noch? Ist ein Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnisse. Wünsche kann man nie zufriedenstellen, die geben niemals Ruhe. Aber Bedürfnisse sind Dinge, die man einfach abdeckt wie ein Heftpflaster, eine Wunde abdeckt und dann geht das. Nicht? Bedürfnisse zu erfüllen ist völlig in Ordnung. Bei Wunscherfüllung muss man sich fragen, ja, inwieweit gibt das einen Sinn? Wir wissen ja alle inzwischen, wenn wir uns einmal einlassen in dieses, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir und das wünsche ich mir, das hört ja nie auf. Man wird ja immer unzufriedener, wenn man sich die Wünsche erfüllt. Aber wenn man Bedürfnisse abdeckt, kann man funktionieren im Leben, sagen wir mal so. Das ist ein Unterschied. Im Englischen sagt man needs and wants. Needs sind Bedürfnisse, Wants sind so wie Wünsche. Es gibt vielleicht, wenn man das wirklich mal durchdenken würde, noch eine bessere Übersetzung. Und da, ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist sehr wichtig, dass sich jeder nach seinem Adhika, Adhika heißt der spirituellen Befähigung oder Qualifikation beschäftigt. Das ist sehr wichtig. Das darf man nicht überspringen und dann plötzlich sind die Bedürfnisse nicht erfüllt und man tut dann irgendwas, eine Verzweiflungstat, um sie zu erfüllen, irgendwas gar nicht sehr gut durchdachtes. Also diese real bestehenden Bedürfnisse zu erfüllen, da braucht man sich auch nicht zu schämen oder so. Oder da soll auch kein Sannyasi zu uns predigen, Mensch, du bist ja wann oh wann wirst du aufwachen oder so. Das soll kein Sannyasi tun, nicht? Man wird sehr glücklich, wenn man die real verstehenden Bedürfnisse erfüllt und im Krishna-Bewusstsein sich beschäftigt. Dann ist man gut situiert. Macht einen sehr zufrieden. Und das Schöne ist, dass es bei Bhakti, jetzt haben wir von Hermeskeil und St. Augustin gesprochen, aber es gibt auch eine andere Perspektive. Wenn du entsprechend deiner Situation Liebe zu Krishna entwickelst, kann durch die Barmherzigkeit Krishnas von einer Sekunde auf die nächste alles also es ist schwierig, ein Mensch, ein Bhakta äußerlich zu bewerten, will ich sagen. Wenn der Bhakti hat, es gibt Leute die arbeitstätig sind, in Indien habe ich die gesehen, die so viel Bhakti im Herzen haben. Also wirklich wahr. Es gibt, auch beim Predigen merkt man manchmal, kommt man mit Leuten zusammen, die äußerlich vielleicht gar nicht auf einer hohen, also die tun alles, haben einen Arbeitstag und dies und das, sind aber innerlich so von Sehnsucht erfüllt, dass manchmal im Tempel sieht man die so ein bisschen, wo die Sehnsucht in den Winterschlaf getreten ist. Und das ist immer sehr gefährlich. Wenn der Wunsch, die spirituelle Wünsche aufhören in unserem Herzen zu sein und im Winterschlaf sind und einfach nur, wie nennt man das, hibernating, also wie sagt man das? Überwintern, ja. Wenn wir einfach nur so überwintern, wie so ein Bär im Bärenschlaf. Das ist ein gutes Wort, hibernating heißt überwintern, oder? Ja. Gut. Vielen Dank, Chaitanya Lila. Chaitanya Lila hat mich zum Augenarzt gebracht. Nur durch sie kann ich überhaupt noch sehen. Mein ganzes Leben wäre zum unvermeidlichen Stillstand gekommen ohne Chaitanya Lila. So muss man das mal sehen. Sag dem Augenarzt, die Brille funktioniert hervorragend. Ich bin stolz auf ihn. Ja. Ja, ja. Gut, sind sonst noch Fragen aus der geschätzten Zuhörerschaft? Ja, deswegen laden wir Devotees ein, die zu uns predigen. Wenn die anfangen zu predigen, die Devotees, die diese Sehnsucht haben, dann wird man erst wieder auf diese Themen bewusst. Und sagt. Auch wenn die Devotees manchmal ein bisschen harte Worte gebrauchen, um uns aufzuwecken, sollten wir dankbar sein. Denn erst durch das Aufwecken können wir Dinge sehen, die wir sonst übersehen. Ja, das ist der Grund, warum wir in unseren Tempel unseren Bhakti Bhusha Maharaj einladen wollen. Komm zurück, sei nicht so lange in Lateinamerika. Gut. Schön, dann werde ich hier, wir haben heute, glaube ich, einen intensiven Tag. Ich wollte gerne noch sehen, dass wir vielleicht hier einen Bhagavad Gita-Tisch aufbauen. Wer könnte das machen? Veronika, du bist vielleicht enthusiastisch. einen kleinen Tisch zu machen, weil es war am Mittwoch, am Donnerstag Gita Yajanti, der Geburtsort von der Gita. Und, bist du heute hier, Mangelmeier?
Alex ist da.
Alex ist da. Dann kann ich das ankündigen, Gita Jayanti, und man soll beim Alex sich erkundigen und so weiter. Das sollen wir richtig feiern mit für die Leute. Mhm. In so einem kleinen Tisch vielleicht, wenn man irgendwas hat, so schön dekoriert mit einer schönen Decke, dass die dann so stehen und dass jeder weiß, wo Gita. Wir waren in Golokadam und das heißt, jemand, der am Gita Yajanti eine Gita verschenkt, der kriegt die persönliche Gemeinschaft des Herrn. Und wollte ich natürlich ihr eine verschenken, aber alle hatten schon die Gita. Und das habe ich so gebetet zu Krishna, bitte schick irgendeinen hier rein. Irgend so einen, der vielleicht das erste Mal kommt, der dann, dem schenke ich die Gita. Ich will doch zu dir. Und dann kam so in der Hälfte der Präsentation, wir sind um 18 Uhr angefangen, haben 18 bis 19 Uhr gemacht und haben dann nach der Artik weitergemacht mit einem tollen Yagya, wo wir das 12. Kapitel rezitiert haben und nach jedem Vers Swaha, Swaha, alle hatten nicht die Möglichkeit, 6 Devotees haben dann Grenz da reingeworfen. Und dann kommt plötzlich dieser arglose Mensch vorbei. Goloka hat gesagt, wie der reingekommen ist. Wo bin ich denn hier gelandet, hat er gesagt. Er konnte es gar nicht verstehen. Ja, ist eine interessante kulturelle Präsentation gerade. Bist schon richtig. Geh mal da in den Tempelraum, zieh die Schuhe hier aus. Kam dieser Martin, Martin hieß er, glaube ich, rein und saß dann in der Gita-Präsentation mit den unglaublichen Geschichten aus dem Padma Purana und so weiter. Und dann sage ich am Ende, so, hast du schon die Bhagavad Gita? Da hatte nur einer die Gita noch nicht. Mandali, die ist so klein, also die hat sich noch da rein, ist noch auf den Zug aufgesprungen und der Martin, und die kamen zum Altar, da haben wir ihn stellvertretend für die Gemeinde Golokadam 2 Gitas überreicht. Es kam noch die Mandali dazu. Die wollte auch eine haben, plötzlich. Gut. Kann ich jetzt vielleicht noch, wenn ihr jetzt euch auch dem Prasadam zuwendet, bevor ihr das tut, Sadanandi und Gaura Krishna und unser Nette, der mit dem Baby, wie heißt er nochmal? Keshava. Kannst du ihn ablösen, Mahajala? Ja, gut. Alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Hari Bol.